the Varsity Club Restaurant and Bar. Salutes to brave men and women of our armed forces. You can help our soldiers by donating blood. One pint of blood can save up to 3 lives. Get out and donate blood. This message is courtesy of the Varsity Restaurant and Bar, 278 West Lane Avenue in Columbus, located on campus, serving our community with pride since 1959. The iconic Ohio State Bar and Restaurant. Great food, great cocktails and beer, happy hour and more. That's the Varsity Club Restaurant and Bar. On the air, because they care.
Moin moin und herzlich willkommen zur Episode 88. Mein Name ist Frauke Ulfig, ich bin Standortleiterin bei Mac Makler und heute ist Samstag, der 2. März. Ich wünsche Ihnen zum einen gute Unterhaltung und zum anderen ein entspanntes Wochenende. Los geht's.
Bäcker am Morgen.
Alles, was die Stadt bewegt. Der tägliche Podcast vom Hamburger Abendblatt.
Danke, Frauke. Also dein Wunsch mit der guten Unterhaltung in dieser Episode. Wir geben unser Bestes. Was haben wir denn so vorbereitet? Wir sind gleich mit einem der beiden Erfinder des Miniaturwunderlands verbunden. Frederik Braun erzählt uns ausführlich, welche Bank ihm und seinem Bruder die Anschubfinanzierung gegeben hat. Die größte Modelleisenbahn der Welt zu bauen, das kostet ordentlich Geld. Ich verrate schon mal, die Deutsche Bank wollte den beiden das Geld nicht geben. Ebenfalls eine sehr unterhaltsame Story, welcher Weltstar wollte für seinen Besuch das gesamte Miniaturwunderland absperren lassen. Das und vieles mehr gleich von Frederik Braun persönlich. Unser stellvertretender Chefredakteur Matthias Iken ist heute natürlich auch dabei. 3 Umschläge, 3 Themen. Über welches Thema muss Matthias mit mir talken? Ohne Vorbereitung, versteht sich. Sie, liebe Podcast-Freunde, werden dabei sein, wenn er sich für einen der 3 Umschläge entscheidet. Zum Schluss sind wir mit Hamburgs Eventmanager Nummer 1 verbunden, mit Sören Bauer. Geht aber nicht um Events, sondern um Wünsche, und zwar um die Träume und Wünsche von Stars. Sören hat für ein Buchprojekt ziemlich viele Promis eingesammelt und entsprechend befragt. Sind Promis am Ende doch nur Menschen wie du und ich oder leben sie auf einem ganz anderen Planeten? Wir starten jetzt. Hier gehen uns die Superlative langsam aus. Eine der Touristenattraktionen in Hamburg. Okay, aber auch in ganz Deutschland. Klar. Und jetzt überspringen wir einfach die Steigerung auf Europa und sagen gleich, das Miniaturwunderland ist auf der ganzen Welt bekannt und zieht auch aus dem letzten Winkel noch Besucher an. Nicht umsonst gibt es das Phänomen auch demnächst im Kino. Und zwar ab dem 7. März. Wunderland. Vom Kindheitstraum zum Welterfolg. Wir sind jetzt mit einem der Macher verabredet. Hallo und guten Tag, Frederik Braun. Ist schwer, Frederik, aber stell dir bitte zu Beginn einmal vor, du musst das Miniaturwunderland jemandem beschreiben, der davon noch nie etwas gehört hat. Klingt seltsam, ich weiß, soll es aber doch geben. Was sagst du denn dann?
Das bin ich tatsächlich schon oft gefragt worden und es ist so sauschwer. Ich würde mal sagen, es ist eine wunderschöne, liebevolle, verrückte, kleine Welt, in der zufällig eine Menge Züge fahren. Aber das trifft es natürlich nicht. Es ist mehr als das. Hier findet sich irgendwie jeder Mensch wieder mit seinen Hobbys, mit seiner Arbeit, mit seinen Leidenschaften. Man kann eintauchen in diese kleine Welt. Man kann mit dem Kopf drüber schweben und seine Augen so ein bisschen verschließen, so unscharf machen und denkt, das ist eine echte Welt. Und ich glaube, das bedient so ein bisschen so diesen Traum von jedem, so in eine Welt einfach einzutauchen und mal alles zu vergessen, was draußen an Problemen ist und sich ja mal komplett freizuschalten, gehirntechnisch.
Ja, für mich ist das so ein Ort, ich war da auch natürlich schon mehrfach bei euch, es gehört einfach auch zu Hamburg dazu und wenn du ein Kind hast, dann sowieso. Ich finde, du gehst unfassbar glücklich da wieder raus. Irre, dabei habe ich ja eigentlich nur Eisenbahnen zugeguckt, Spielzeugeisenbahnen, aber du bist glücklich. Ich weiß gar nicht, wie ich das anders beschreiben soll.
Also das ist eine Tatsache. Wir haben das natürlich auch schon mal abgefragt und ne, wie hat es euch gefallen und würdet ihr es weiterempfehlen? Die Werte sind unschlagbar. Das ist sicherlich ein Teil unseres Erfolges. Das ist 1000-mal im Fernsehen gewesen und da merken ganz viele Leute, dass es uns gibt. Aber es erzeugt irgendwas in den Menschen, dass man hier rausgeht und es vor allen anderen Leuten erzählt. Und das ist für uns natürlich Gold wert. Es macht uns stolz und dankbar und macht uns manchmal auch ein bisschen Sorgen, wenn man irgendwie Anrufe aus Tokio oder Mails aus Tokio bekommt. Ich werde für 2 Tage nur für euch nach Europa, nach Hamburg fliegen, um das Wunderland zu sehen. Und dann fliege ich direkt auch wieder zurück, weil ich habe gar keine Zeit. Dann kriegt man schon so ein bisschen Angst, ob die Erwartungshaltung ein bisschen zu hoch ist oder nicht. Aber auch die gehen irgendwie raus aus dem Wunderland und sagen, boah, hat sich gelohnt. Und das muss dieses dass sich jeder da wiederfindet und jeder irgendwie in diese Welt gerne eintauchen möchte und es einfach niedlich, aber auch manchmal bösartig ist, was man da so sieht und dass man immer auf Entdeckungsreise gehen kann und das ist von allem was. Wir haben dieses wahnsinnige Glück, dass wir eigentlich von 0 bis 100 alle bedienen. Alle sind hier irgendwie zufrieden und wenn man sich andere Ausstellungen anschaut, dann ist es immer eher so, eine der Familienangehörigen war so die treibende Kraft und die anderen wurden mitgezogen. Ich war jetzt gerade mit meiner Familie in Berlin und jeder hat andere Wünsche, ne? Aber irgendwie ist es dann so dieses wahnsinnige Glück, dass wir es durch Zufall, glaube ich, auch getroffen haben, dass alle hier glücklich rausgehen.
Jetzt stellt sich jeder die Frage, wie ihr auf die Idee gekommen seid. Also ich würde jetzt mal spontan sagen, lass mich mal so ein Klischee in den Raum stellen, ihr hattet eine Spielzeugeisenbahn im Keller. Fleischmann oder Märklin?
Richtig, Märklin.
Nein!
Hatten wir, doch, ja, wir haben wahnsinnig viel damit gespielt, Gerrit und ich. Und es ging uns da allerdings nicht um die Schönheit, sondern es ging uns eher darum, verrückt zu bauen. Wir haben sie also immer auf und wieder abgebaut, auf und wieder abgebaut. Also unter den Küchentisch, durch den Flur ins Badezimmer. Wir hatten so eine Altbau-Badewanne, die noch auf Stelzen war. Da konnten wir also unter der Badewanne den Zug durchfahren. Dann haben wir ein paar Unfälle gemacht. Das hat uns auch immer sehr viel Spaß gemacht, sie ineinander crashen zu lassen. Und dann haben wir sie wieder abgebaut. Und dieser Eisenbahn-Spleen, der muss in meinem Kopf geschlummert haben, als ich diese Idee hatte. Denn da hatten wir eigentlich eine Diskothek, waren genau das Gegenteil von Eisenbahn, nämlich sehr cool unterwegs.
Ja, das voilà. Und das ist ja in Hamburg ja, auch genau, eine Legende. Voilà. Sag mal, aber wie das seid ihr denn in die Disco gekommen?
Die Disco ist auch eine ganz simple, einfache Geschichte. Ich war mit einer Schule und war nicht ganz so glücklich mit Schule und dachte mir, ich brauche was anderes.
Oder die Schule nicht so glücklich mit dir.
Da war sie noch glücklich. Das war noch die Zeit, wo ich nur Einsen geschrieben habe. Da war ich so 17 und dann bin ich in eine Disco gegangen, immer dienstags war die immer und fand das richtig cool, wie der DJ das da so gemacht hat und habe innerhalb von einem halben Jahr mir selbst beigebracht zu mixen, habe das einigermaßen ordentlich hingekriegt und habe mich mit dem DJ so ein bisschen immer unterhalten. Der hat mich wahrgenommen, als da ist einer, ein kleiner Freak, der auch mixen lernt und so. Und dann hatte der plötzlich ein Problem, nämlich sein Auto wurde abgeschleppt und hatte niemanden in der Nähe und hat mich rangewunken, komm mal her, du musst nur auf diesen Knopf hier drücken. Und das war eigentlich das Ende meiner Schulkarriere. Das hat funktioniert, dann hat er eine halbe Stunde gebraucht, kam wieder und hat gemerkt, oh, der ist ja richtig Stimmung auf der Tanzfläche, was ist denn hier los? Und seitdem hat er mich immer mal so, da war ich noch 17, das darf ich gar nicht laut sagen, weil ich habe als 17-Jähriger immer per Mikrofon die Jugendlichen unter 18 Jahren rausgeschmissen. Und heute ist es eine schöne Anekdote. Und ja, der hat mich aufgebaut. Und ich war so nach, als ich dann so 18,5 war, Abitursphase, also da war es, ich glaube, 12. Klasse, da habe ich tatsächlich die Fehlstunden gezählt und immer die 25% nicht zu überschreiten, weil ich morgens natürlich todmüde war. Die hatte 6 Tage die Woche offen und irgendwann habe ich den Job dann ganz übernommen und habe nebenbei versucht, ein Abitur zu machen. Und da war eigentlich der Weg geebnet fürs Nachtleben. Und eigentlich hat uns dann jeder gefragt, was machst du? Machst du irgendwann weiter hier in dieser Disco? Und dann haben wir irgendwann angefangen, so mal die ein oder andere kleine Party zu machen.
Wer ist wir? Du und dein Bruder gleich? Dein Zwillingsbruder?
Gerrit? Nee, damals war es noch ein Freund von mir. Und aber Gerhard hat immer mitgemischt, hat immer mitgemacht, aber der war da sehr viel braver, was so da die Schule und das spätere Studium betrifft und so. Der war da sehr konsequent, was auch toll ist, weil er macht ja hier immerhin diese Wahnsinnssoftware. Das hätte er nicht gekonnt, wenn er nichts studiert hätte. Und das war aber irgendwie sehr schnell klar. Das funktioniert, wir haben witzige Ideen. Und dann wurden diese Partys regelmäßiger. Ich habe dann den DJ-Job geschmissen, habe das Abitur tatsächlich nicht bestanden und habe dann auch dummerweise, würde meine Eltern sagen, nicht wiederholt. Aber ich war voll im Leben drin und habe das genossen. Und dann kam irgendwann der wöchentliche Club, immer freitags auf dem Kiez, in No Name hieß das. Und dann war irgendwann klar, irgendwann wird es die eigene Diskothek. Und das Voila lief nicht mehr ganz so gut. Und dann haben wir den Laden übernommen. Und
ja, was heißt denn das? Wie übernimmt man eine Diskothek in dem Alter?
Wovon? Ja, wir sind da auch freitags reingewechselt, weil das No Name hat dicht gemacht. Und dann hatten wir mit den echt liebevollen Betreibern von Voila damals eine tolle Zusammenarbeit. Die haben immer, glaube ich, samstags und sonntags gemacht. Wir haben den Freitag gemacht. Und irgendwann hatten die keinen Bock mehr. Und dann haben wir tatsächlich, die hatten das auch nur gepachtet von dem ganz ursprünglichen Besitzer Carsten Kolberg. Und dann sind wir zu Carsten gegangen und haben gesagt, wir würden gerne das Voila übernehmen. Kannst du dir das vorstellen? Und dann haben wir über Geld gesprochen, dann ist er erstmal hinten übergefallen. Dann haben wir uns geeinigt, haben das Geld aufgetrieben und dann haben wir losgelegt. Und dann kam 2 Wochen später, nachdem wir eine Konzession beantragt haben, die Feuerwehr und hat gesagt, ja, jetzt können wir ja hier mal aufräumen, ne? Nachdem das neu konzessioniert wurde. Und dann mussten wir ein Jahr lang den Laden wirklich komplett umbauen. War wahnsinnig schwierig, war ganz, ganz kräfteraubend, aber es war genial, wie es anlief.
Ja,
Wir
aber
hatten also jeden
Frederik,
Fall
woher
Umsatz
das
mit
Geld?
Holz.
Woher das Geld? Schwarzgeld irgendwie schon gebunkert oder wer hat euch geholfen? Ganz im Ernst, also
Alles,
das ist
alles
beeindruckend.
Drogengelder und sonst irgendwas. Nee, wir haben tatsächlich, Gerrit und ich haben immer gespart. Wir haben immer schon so kleine Ideen gehabt. Ich habe Autogrammkarten früher in Massen verkauft und ich war nie geldgierig, dass ich das Geld in meinen Lebensstil gesteckt habe. Wir haben gespart und dann haben wir unser Erspartes komplett da reingesteckt und ja, hatten mal auch was geerbt von der Oma, so ein bisschen was und so. Das hatten wir in Aktien angelegt, haben wir alles verkauft. Also es gab damals schon nur Exolab, alles in die Disco gesteckt und das war richtig, es hat funktioniert. Es wurde richtig schnell ganz toll. Und dann irgendwann hatte ich keine Lust mehr auf Nachtleben. Du hast mich nämlich mal vor einer gefühlten Stunde gefragt, wie ich auf die Idee gekommen bin. Jetzt kriegst du mal deine Antwort. Und es waren dann 7, 8 Jahre lang echt toll mit dem Urlaub. Mega. Wir waren jung und es war Spaß und es waren tolle Leute da und hat man auch genossen. Aber ich merkte, dass ich will so nicht alt werden. Und dann war der Kopf frei für was Neues. Und dann war ich im Urlaub in Zürich in der Schweiz und da war irgendwie der Kopf so frei, dass ich mal gedacht habe. Denn wir hatten zum Beispiel direkt neben der Diskothek in der Konventstraße waren wir in der Nebenstraße ein echt süßes kleines Modellbahngeschäft. Das habe ich nicht mal wahrgenommen, obwohl ich da x-fach vorbeigegangen bin. Aber in Zürich bin ich an ein kleines Modellbahngeschäft gegangen. Die Seele war frei. Habe ins Schaufenster geguckt, bin reingegangen, habe mich an meine Kindheit erinnert. Da war sie wieder. Die Eisenbahn hat also noch geschlummert. Und dann hatte ich die Idee und habe Gerrit in Hamburg angerufen, habe gesagt, komm, wir bauen die größte Modelleisenbahn der Welt.
Ganz im Ernst, was hat dein Bruder Gerrit, als allererstes gesagt? Hat er gesagt, komm sofort zurück, wir legen los oder bleib bloß weg, du hast einen Knall?
Er hat gesagt, komm zurück, ich muss deine Arbeit hier mitmachen, komm mal gefälligst zurück und lass mich hier nicht alleine arbeiten. Ich glaube, da war der Kopf bei ihm noch nicht ganz frei, denn er hat irgendwas in die Richtung gesagt, ob es heiß in Zürich ist, ob ich einen Sonnenstich hätte. Er hat es abgetan, aber ich war ja schon Feuer und Flamme und habe abends ihn nochmal angerufen und da hatte er sogar schon im Internet nachgeguckt, was es so gibt. Und dann, man muss sich vorstellen, das ist im Sommer 2000 gewesen, also vor 24 Jahren. Da war das Internet tatsächlich, das kann man sich gar nicht vorstellen, noch nicht das, was es heute war. Das heißt, da zu googeln und was zu finden, war schon schwieriger. Er hat auch kaum was gefunden. Er hat nur eine kleine Anlage im Harz gefunden.
Aber gab es
Und
in
die hat.
Hamburg nicht in einem Museum, irgendwo in einem Museum erinnere ich mich, dass es eine Eisenbahn gab, da musste man immer Geld reinstecken, da war ich mit meinem Sohn ab und zu, oben auf dem Dach, unterm Dach war die so ein bisschen versteckt in irgendeinem Museum, ich weiß aber nicht mehr in welchem.
Ja, Museum für Hamburgische Geschichte oder heute Hamburg Museum ist sie auch
Ah.
tatsächlich im Moment großes Thema, weil ob sie noch weitergeben soll oder nicht, ist tatsächlich Thema im Moment. Das ist aber nicht mit dem vergleichbar, was ich im Kopf hatte, als ich angetreten bin und diese Idee hatte. Und da sind sofort Bilder in meinem Kopf gewesen. Das ist halt eine Welt in Kleines. Und ich merkte, Gerrit war dann auch schon so ein bisschen Feuer und Flamme. Und dann bin ich zurückgefahren, 1000 Kilometer mit dem Auto aus Zürich. Und auf dem Rückweg war eine Liste fertig mit Ideen. Und wenn man da drauf geguckt hat, hat man schon gemerkt, dass 80% nicht um Eisenbahn ging, sondern um diese Welt in klein, um verrückte Dinge. Und
Das ist,
Gerrit hat
glaube ich,
sich
auch
ganz schnell.
die Idee daran, die ihr umgesetzt habt. Es ist nicht einfach nur eine Eisenbahn.
Nee, genau. Es heißt ja auch nicht Modelleisenbahn Hamburg oder so. Es heißt Miniatur Wunderland. Ganz bewusst. Es ist als Untertitel die größte Modelleisenbahn der Welt. Und das war auch damals ganz wichtig, dass wir die größte Modelleisenbahn der Welt bauen wollten, weil du weißt selbst, wir leben in einer unheimlich schnellen und unfairen Gesellschaft. Ne? Der Zweite ist ein Verlierer. Du brauchst heutzutage Superlative, um anzutreten. Heute bräuchten wir es nicht mehr. Es wäre es eigentlich, jetzt ist es noch Ego, dass wir diesen Titel gerne erhalten wollen. Aber ne, es wird wahrscheinlich die nächsten 50 Jahre keinen in der Welt geben, der das aufholen kann. Und es gab ja x-fach Leute. Es ist auch heute noch, vergeht nicht eine Woche, wo nicht aus der Welt irgendwo eine Anfrage kommt, mit viel Geld häufig bestückt. Wollt ihr nicht auch ein Wunderland hier bauen? Ich habe hier die perfekte Gebäude. Da die Tourismusmanager, Tourismusminister der Welt rufen bei uns an, Investoren rufen an. Wollt ihr nicht verkaufen? Wollt ihr nicht 100
Ja, aber
Miniaturwunderländer in die Tasche?
darüber müssen wir tatsächlich gleich nochmal sprechen, weil ich das einen ganz wichtigen Punkt finde, weil der auch so ein bisschen was über eure im positiven Geisteshaltung aussagt. Also den Punkt habe ich mir auch nochmal aufgehoben für gleich. Eine Frage würde ich dir gern stellen, die auch mit dem Beginn dieser Reise zu tun hat, die ihr da unternommen habt. Und ich glaube, du wirst verstehen, warum ich dir diese Frage stelle. Bei welcher Bank hast du dein Konto heute?
Meine Bank heißt Hasba.
Immer noch.
Und aus Überzeugung. Total
genau.
Aus Überzeugung. Ja, ich habe mein erstes Sparbuch, als ich 6, 7 Jahre alt war, hatte ich mein erstes Sparbuch bei der Haspa. Das ist, ich habe mich da immer wohl gefühlt, auch als kleiner Junge, der mit Pfennigstücken ankam, wurde ich ernst genommen. Wir hatten dann den Geschäftskundenbetreuer für die Diskothek, der war toll und gut, dann hat es immer funktioniert, was wir gemacht haben.
Ja, aber der Punkt ist ja auch, meine, das ist, muss jetzt den Damen und Herren bei der Haspa wirklich in den Ohren klingen, was du gerade gesagt hast, das ist ja irre, aber die Haspa hat euch einen Startkredit gegeben. Ist die Information richtig?
Die ist absolut richtig und die ist auch geil.
Die hat daran geglaubt. Also ich meine, das ist jetzt nicht typisch für eine Bank, dass dieser, oh ja, da kommen so zwei Verrückte, die haben vorher eine Diskothek gehabt und die wollen eine Modelleisenbahn bauen. Den geben wir mal Geld. Also es ist ja unvorstellbar.
Nee, es ist Glück gewesen tatsächlich in dem Moment. Und wir hatten auch viel Glück auf unserem Weg. Das Glück ist mit dem Tüchtigen, kann man jetzt wieder sagen. Aber wir hatten, ich hatte diese Idee und dann habe ich bei der Haspa angerufen, bei unserem Geschäftskundenbetreuer und habe ihm erzählt, ich brauche 2 Millionen Mark für eine Modelleisenbahn. Und der hat erst gar nicht verstanden, dass das eine Geschäftsidee ist. Der dachte, dass ich die in den Keller in ein Haus bauen möchte, das ich selbst noch gar nicht besitze, vielleicht fürs Haus brauche oder so. Und dann habe ich mir das war schallendes Gelächter. Das war total lustig. Und dann habe ich ihm das erzählt, dass es, nein, das ist eine Geschäftsidee. Und witzig, okay. Dann schreib mir mal einen Businessplan und komm vorbei. So, Businessplan hier von wegen, ne? Und da habe ich 2 Seiten mit Gerrit zusammengeschrieben, ein paar Ideen, was wir so haben. Habe eine Umfrage im Internet schnell gemacht, ob man sich vorstellen könnte, das in Hamburg anzuschauen. Und dann sind wir zu ihm hingegangen, wir drei. Und dann fragte er mich als erstes, wo ist der Businessplan? Und dann meinte ich, hier sind 2 Seiten, aber ne, ich kann es dir auch erzählen. Und dann meinte er, was? Das ist normalerweise ein Zentimeter dickes Papier, wo 2 Seiten, 3 Seiten tatsächlich ja manchmal auch reichen, aber im Kontext brauche ich das und so. Aber erzählt mal, Jungs. Und dann hat er uns 2 Stunden zugehört. 2 Stunden, hatte keine Ohren mehr hinterher, die waren abgekaut. Aber er war so angesteckt von dieser Idee, dass er ganz normal den üblichen Weg zu seinem Filialleiter gegangen ist, gesagt habe, hier ist diese Anfrage und der hat es abgelehnt. Und was hat dieser Mann dann gemacht? Der hat es nicht in die Schublade gesteckt oder uns angerufen und gesagt, Leute, es wird leider nichts, sondern der hat gesagt, nein, das kann nicht sein und ist direkt zum Vorstand gegangen.
Boah.
Und hat es da vorgelegt. Und diese Eier muss man erstmal haben. Das ist, dem haben wir so viel zu verdanken, dass er das gemacht hat. Und da ist er sofort, ich weiß nicht, ob es Vorstandsebene war oder davor, er ist auf jeden Fall höher gegangen. Und die haben gesagt, ja, das hören wir uns an. Komm, lass mal die 2. Runde gehen. Dann haben wir nochmal gesprochen und das ging dann ganz schnell. Und das war auch Glück, weil das war im Jahr 2000. Wenn es im Jahr 2001 gewesen wäre, hätte es nicht mehr geklappt, weil es wurden am 01.01.2001 die sogenannten Basel II-Richtlinien eingeführt oder 2.2, ich weiß nicht mehr, auf jeden Fall 2000 konnten sie das noch machen. Da hätten sie ein Ranking machen müssen mit uns und es hätte niemals geklappt, uns 2 Millionen für das, was wir davor haben und auch bieten können, zu geben. Aber sie haben wirklich sehr schnell dem zugesagt. Und der Gag an der Geschichte ist, mein Papa ist bei der Deutschen Bank und der hat gesagt damals, das kannst du doch nicht mit einer Sparkasse machen. Na, das musst du mit einer Bank machen.
Aber dein Papa ist mit eingestiegen in eure Firma.
Ja, weil der richtig Bock hatte. Der war gerade im Vorruhestand und fand das eigentlich ganz cool. Der hat das selbst entschieden. Er wollte weniger machen und dann kommen die beiden Söhne und sagen, hier, du machst zu wenig, du hast doch Zeit. Und dann hat er kurz nee gesagt, aber irgendwie hat es dann auch in ihm gearbeitet. Der hatte dann auch richtig Lust mitzumachen. Aber der Gag ist, die Bank hat es abgelehnt. Die Haspa hat es aber nicht abgelehnt.
Ja, aber der Herr, wollen wir seinen Namen mal nennen? Der Herr, der dort bei der Haspa das für euch in die Wege geleitet hat, der euch im Grunde den Weg geebnet hat. Wie heißt er?
Herr Neuendorf. Das ist für mich eine dankenswerte Begegnung, die mein Leben verändert hat.
Hat er lebenslang freien Eintritt?
Der hat lebenslang freien Eintritt und war auch ein paar Mal hier und wird auch sehr, sehr gerne immer mal wieder von Fernsehberichten aufgesucht, die so ein bisschen über die Geschichte vom Wunderland sprechen und so. Und der liebt das. Der macht das wirklich, der ist großartig.
Ihr seid jetzt, du hast ja darauf hingewiesen, dass es mittlerweile nur noch so ein bisschen Ego ist, aber ihr seid ja schon auf der Spitze der Welt. Die größte Modelleisenbahnanlage der Welt, die sich aber nicht so nennt, weil ihr seid mehr, nämlich das Miniaturwunderland. Und jetzt kommen diese Anfragen aus der ganzen Welt rein. Der erste Moment, Frederik, kannst du dich noch daran erinnern, dass du das erste Mal gedacht hast, jetzt haben wir Break-Even, wir stecken nicht nur rein, diese Anlage verdient uns Geld zurück. Kannst du dich noch an das Jahr vielleicht wenigstens erinnern?
Ich kann tatsächlich ganz klar sagen, dass es diesen Moment öfter gab, denn es war ein schicksalshafter Start. Wir haben losgelegt am 16.08.2001 und es war am ersten Tag ganz leer. Wir hatten unsere Türsteher mitgebracht aus der Disco, die wir da noch hatten, weil wir von allen Seiten gefragt wurden, was das denn ist. Sehr viel Zeitungsbericht und Fernsehbericht hatten, dachten wir, jetzt werden wir überrannt, wurden wir aber nicht, es war ein Donnerstag. War auch logisch, wir hatten noch nicht gelernt, dass eher so ein Wochenendding am Anfang war. Heute ist es jeden Tag voll. Aber am Freitag hatten wir die Türsteher schon nicht mehr da und wir wurden überrannt. Und am Samstag, das war der blanke Wahnsinn. Und es ging so Tag für Tag weiter, dass wir eigentlich ganz, ganz schnell gemerkt haben, das flutscht, das läuft. Wir haben auch sofort nach einer Woche entschieden, wir bauen weiter, weil wir wollten eigentlich warten, ob wir überhaupt das, weil wir hatten gar kein Geld mehr. Es war wirklich alles weg. Und wir wollten ja, wir hatten die Hälfte erst gebaut, wir haben mit der Hälfte eröffnet und dann haben wir gesagt, okay, wir warten die ersten Einnahmen ab und dann bauen wir weiter. Es kamen aber so viele Gäste, dass wir sofort entschieden haben, das klappt, wir bauen weiter. Und dann kam der 11. September 2001. Von einem auf den anderen Tag Katastrophe. Wir hatten am 11. September, es war ein Dienstag, nachmittags ist das passiert, hatten wir 900 Gäste, was damals unfassbar viel war. Das passte kaum rein. Und das waren 300 Quadratmeter Anlagenfläche. Heute haben wir das mehr als Fünffache. Und am Mittwoch, den 12. September, waren es keine 200 mehr. Und das ging tagelang so weiter. Es kam keiner mehr. Wir waren in Schockstarre. Und da mussten wir erstmal wieder stoppen. Dann waren wir nervös. Was wird das? Unsere Mega-Euphorie komplett zerstört. Wir haben fast geweint. Das wird nie wieder gut und so. Es hat sich aber einigermaßen schnell wieder erholt. Dann haben wir weitergebaut. Aber wir hatten immer so ein bisschen Sorge, ist es nur eine Euphorie, ist es nur eine Männergeschichte, klischeehaft kommen hier nur Männer, weil es ja in letzter Instanz doch eine Modelleisenbahn ist. War auch am Anfang so, 70% waren bestimmt Männer und dann kamen die Frauen so am Tresen häufig und meinten, ich hole dich wieder ab. Ne? Und dann haben wir die tatsächlich eingeladen und haben gesagt, Mensch, wenn du hier schon stehst, komm mit rein, guck dir das an. Und dann kamen tatsächlich Frauen wieder zurück an den Tresen und haben gesagt, das ist so schön, das ist so schön, ich möchte ihnen doch mein Eintrittsgeld geben, weil ich dachte, das ist eine verstaubte Modelleisenbahn. Und heute ist es komplett gemischt. Es ist die gesamte Gesellschaftsschicht, kein Unterschied. Und dann kam im November, also ungefähr 3 Monate nach Öffnung, kam ein Anruf. Ich habe damals immer so ein Funktelefon an meiner Hand. Das kam nicht so viele Anrufe. Ich habe das alles selbst gemacht. Und ich weiß nicht mehr genau, was es war, wie das hieß, aber es war, ich glaube, der Landfrauenverband Schleswig-Holstein, Niedersachsen, irgendwas. Und wir sind immer mit 40 Damen jedes Jahr zur Weihnachtszeit. Besuchen wir ein Musical oder irgendwas Schönes. Wir haben uns entschlossen, wir besuchen dieses Jahr ihre Modelleisenbahn. Da wusste ich, wir haben es geschafft. 40 Frauen melden sich statt Musical fürs Wunderland, klischeebehaftetes Modelleisenbahn-Thema. Wir haben es geschafft, dass wir es geschafft haben, dass es nicht eine Modelleisenbahn ist, sondern eine Welt in klein, die für alle spannend ist. Und da weiß ich noch, ich bin schreiend durchs Wunderland gelaufen und gesagt, Leute, ihr wisst gar nicht, was gerade passiert ist.
Mega. Und wann kam dann der erste Anruf? Also ich nehme mal an, dieser Anrufer sprach auch kein Deutsch und er fragte, ob ihr nicht mal bei Gelegenheit in Dubai vorbeischauen könnt.
Also der erste Anruf kam, die ersten Anrufe waren eher Deutschland.
Tatsächlich.
Städte, ja, Berlin ganz fürchterlich, ne? Ganz, ganz fürchterlich. Zwei Juristen, die uns komplett kopiert haben, die alles abfotografiert haben und dann dort gesagt haben, wir bauen die schönste, größte Modelleisenbahn der Welt. Das hat uns nervös gemacht, weil Berlin ja schon eine Macht ist. Haben dann auch gebaut, aber wir haben ganz schnell haben alle gemerkt, nee, irgendwas machen die in Hamburg richtig. Das hat mir Liebe, es lebt. Der Speicher, der ist total toll. Und dann wurde es mal Europa und ja, es dauerte, glaube ich, nicht mal 2 Jahre. Und dann kam der erste Anruf aus Dubai.
Wer hat aus Dubai angerufen? Wer war das? Ein Scheich oder?
Das weiß ich nicht mehr. Ich kann aber auf jeden Fall sagen, dass wir aus Abu Dhabi eine ganz witzige Begegnung hatten. Das ist wie immer so per E-Mail. Irgendjemand schreibt dir ein Konzept, warum er der Geilste ist, dass er das jetzt mit uns zusammen machen möchte. Da hieß es auch schon, dass Geld keine Rolle spielt, in Abu Dhabi nachzubauen als Wunderland, als Wunderland Abu Dhabi. Und wir haben wie immer Nein gesagt, interessiert uns nicht.
Ja, aber warum habt ihr Nein gesagt?
Weil es uns nicht interessiert.
Ja, aber warum interessiert es euch nicht? Weil das ist ja schon verlockend. Das muss man, also ich finde das schon spannend.
Naja, das kommt darauf an, was für Werte du in deinem Leben hast und Ziele du in deinem Leben hast. Wenn Geld dich regiert und Geld das Einzige ist, was dich glücklich macht, boah, es ist hilfreich, definitiv ist Geld hilfreich zum glücklich werden. Aber wir haben ja ziemlich schnell gute Umsätze gemacht. Das heißt, Geld war in einem gewissen Maß vorhanden. Aber wir lieben unsere Stadt. Wir haben gar keine Lust, in irgendwelche Anzüge zu. Wir haben nie einen Anzug an. Wir stecken uns nicht in Anzüge und in Flugzeugen eng irgendwie nach irgendwo hinzufliegen, deine Familie nicht mehr zu sehen, die ich damals zwar noch nicht hatte. Aber selbst noch tausende Ideen im Kopf, was du in deinem Wunderland alles noch bauen möchtest. Du kannst dich hier jeden Tag selbst verwirklichen. Das gab für uns keinen Grund, das zu machen. Und dann witzigerweise, eine Woche später stand hier eine Delegation, ich glaube sechs, sieben, acht, ich nenne sie alle Scheichs, ne, weil sie alle so, die haben alle diesen Gewänder an und so sahen alle super edel,
Mega,
super reiche
mega.
Scheichs, so sahen sie aus. Yes, we want to speak to Mr. Brown. Ne? We have an appointment. Nein, sie hatten kein Appointment. Sie sind einfach gekommen. Dann saßen sie im Besprechungszimmer, ich habe mich dazugesetzt und dann haben sie mir wirklich erzählt, wann wir denn anfangen. Nicht, ob wir anfangen. Also es war surreal. Da haben wir
Ja, die waren
gesagt,
es nicht gewohnt, dass jemand Nein
wir
sagt.
haben euch doch geschrieben, dass wir kein Interesse haben. Ja, wie viel Geld? Wie viel Geld? 100 Millionen? 100 Millionen Dollar? Kein Problem, kein Problem. 100 Millionen Dollar wollten wir auf den Tisch legen. Dafür hätten wir zwar was bauen müssen, aber den Rest hätten wir mal eben einstecken können.
Ja, also ich sag dir
So.
ganz ehrlich, ich finde das schon bewundernswert, mit welcher Haltung und mit welchen Argumenten du mir das hier verkaufst. Ich würde behaupten, wenn ich in deiner Stelle wäre, 100 Millionen hätten mich mindestens ein Abend und ein Glas Rotwein schon mal nachdenklich werden lassen.
Ja, wir haben auch eine Nacht drüber nachgedacht. Das muss ich ehrlich gestehen. Wir sind dann aus dem Gespräch rausgegangen und haben gesagt, komm, wir legen es mal unter das Kopfkissen. Und am nächsten Tag haben wir uns angeguckt, wer du zuerst? Nee, du zuerst. Du zuerst? Nee, du zuerst. Und dann haben wir auf drei alle gesagt und dann haben wir alle Nein gesagt. Alle drei. Und dann haben wir weitergebaut. War erledigt das Thema.
Es ist
Und
ja auch
ganz
gut,
ehrlich,
dass ihr euch
was
einig
wäre denn die
wart.
Konsequenz? Was wäre denn die Konsequenz, wenn du diese ganzen Millionen einsammelst? Du fliegst irgendwo in der Welt rum, hast jedes Mal den Druck, dass du liefern musst, musst immer was bauen, musst fremde Leute anheuern in Massen, die du nicht kennst, mit denen du nicht langsam gewachsen bist wie hier, musst da in den ganzen Sümpfen der Bürokratie in anderen Ländern dich erstmal auskennen, hast dann dauernd irgendwelche Probleme. Jetzt könntest du sagen, du hast natürlich deine guten Leute dafür, die das alles managen, hast so und so viele Manager in deinem Team. Nee. Nein,
Ja,
das
Frederik,
ist klar, hätte ich keinen
ich,
Bock drauf.
ja, das kann ich natürlich schon verstehen. Ich habe mir wahrscheinlich laienhaft einfach gedacht, na, man könnte ja auch eine Lizenz vergeben nach bestimmten Vorgaben. Die müsstest du
Und
auch
dann bauen
kontrollieren.
die da, und dann bauen die da totale Scheiße oder
Ja,
nehmen
wahrscheinlich.
80 Dollar Eintritt, zocken die ganzen Leute ab und das fällt auf deinen Namen
Ja.
zurück. Nee, du hast, ich
Ja.
ja, es ist doch jetzt gerade, wir haben doch alles richtig gemacht. Man kennt,
Absolut.
anders formuliert, jetzt können die Menschen nicht in der ganzen Welt Wunderländer schauen, sie kommen aus der ganzen Welt, um das Wunderland zu schauen.
Ja, und Hamburg ist dir dafür natürlich oder euch dafür auch sehr dankbar, dass ihr es am Ende nicht gemacht habt, weil es tatsächlich ja einer der Anziehungspunkte hier in der Stadt ist. Ich glaube, Musicals, Elbphilharmonie, Kreuzfahrtschiffe und ihr liegt, glaube ich, es kommt immer auf die Untersuchung an, die man gerade liest, aber ihr liegt eigentlich immer an der Spitze von dem, was das Zuschauerinteresse ist, oder?
Keine Ahnung. Ist mir auch egal. Ich freue mich wahnsinnig für Hamburg.
Aber es ist
Und ich
so.
bin
Es
Hamburg
ist so.
dankbar.
Glaubt
Ich
mir.
glaube, wenn wir das in Berlin oder irgendwo anders gebaut hätten, wäre das nicht so erfolgreich geworden. Es passt wie die Faust aufs Auge nach Hamburg. Es war auch zu einer Zeit, wo Hamburg jetzt noch nicht so wahnsinnig sexy war. Wir hatten keine Elbphilharmonie, keine Hafencity. Es war noch nicht ganz so viel los für Kinder. Es hat dann das eine oder andere Mal auch hier in Hamburg geregnet und dann bist du am Wochenende mit Kindern in Hamburg. Was machst du denn dann, wenn du die Hafenrundfahrt und die Alsterrundfahrt gemacht hast? Fernsehturm war nicht mehr begehbar zu dem Zeitpunkt schon, wo wir aufgemacht haben. Ich glaube, es war für uns dankbar, das Wunderland hier in dieser unfassbar schönen Kulisse der Speicherstadt zu
Ja.
bauen. Es war eine Win-Win-Situation. Wenn
Absolut.
heute Hamburg davon profitiert, hat es doch das auch verdient.
Absolut. Und ich muss mal sagen, Hut ab vor eurer Haltung. Finde ich wirklich schwer beeindruckend. Und so wie du es erklärst, am Ende sagt man ja, er hat ja recht, er hat ja recht. Und da ist es das Geld am Ende dann ja natürlich nicht wert, dass du dich völlig verrückt machst und den ganzen Tag nur ärgerst. Davon abgesehen, ich fliege so ungern. Das wäre für mich sowieso die Hölle. Und Anzüge ziehe ich auch nicht an. Die Gäste, die kommen. Also, ich kenne. Mir fallen jetzt bewusst sofort drei große Popstars ein, die alle unfassbar große Modelleisenbahnen im Keller haben. Einer davon hat sie sogar in einer Scheune irgendwo in den USA, also wirklich gigantische Ausmaße. Und von einem dieser drei Popstars weiß ich, dass er auch schon bei euch war. Neil Young sind das, Phil Collins und Rod Stewart war bei euch, stimmt das?
Ich glaube, die anderen beiden waren auch schon da, denn von Phil Collins, der hat irgendwann mal ein Statement gegeben in die Richtung. Aber zum Beispiel Adele haben wir auch nicht mitgekriegt, dass sie hier war. Die erzählt dann plötzlich am Abend in der Colorline Arena, hieß sie damals noch, dass sie die tollste Ausstellung ihres Lebens besucht hat. Und das war das Little Wonderland. Hat zum Glück ein Zuschauer zufälligerweise gerade gefilmt und uns das geschickt. War Katy Perry war hier, die haben wir hinterher auf der Überwachungskamera gefunden, als wir gehört haben, sie war da. So ein Film mit Cappy. Und es sind so viele Stars schon inkognito hier gewesen. Aber Rod Stewart, das Management, hat ihn angekündigt, hat gefragt, ob wir dafür bitte einen Tag das Wonderland schließen können. Nein, haben wir noch nie gemacht. Also
das ist nicht wahr. Haben die tatsächlich gefragt.
Ja, da kann er ja nichts für.
Nee, aber trotzdem, die Idee ist doch schon mal lustig.
Als Metallica neulich da waren, haben die das auch gefragt, dass das nicht geht, in der Öffentlichkeit mit denen rumzulaufen. Und das machen wir nicht. Und
sie sind trotzdem gekommen.
Ist hier gekommen, war nervös, weil so viele Menschen da waren. Er fühlte sich sichtlich unwohl. Aber wir sind auch in Hamburg. Wir sind hier nicht. Hier werden die Leute in Ruhe gelassen. Der konnte entspannt mit uns da durchgehen und er wurde zum Kind. Der war so dermaßen beeindruckt, als wir mit dem Fahrstuhl hinterher runtergefahren sind, was der uns für ein Lob gegeben hat. Und der ist nun wirklich ein Eisenbahnfreak und wirklich. Der hat eine so großartige, riesengroße Anlage. Das war Wahnsinn. Das ist tatsächlich das, was du am Anfang vielleicht gesagt hast, hier gehen die Leute irgendwie beseelt raus. Und auch er ist beseelt rausgegangen und hat gesagt, immer wieder Respekt, Respekt.
Wir ziehen vor dieser Lebensleistung den Hut. Einfach nur beeindruckend. Und toll, dass es das Miniaturwunderland hier bei uns in Hamburg gibt. Danke an Frederik Braun und schönen Gruß auch an deinen Bruder Gerrit. Kaum ist Frederik aus der Leitung, erscheint hier im Studio unser stellvertretender Chefredakteur Matthias Iken. Und ab dafür. Herzlich willkommen, Matthias Iken.
Ja, herzlich willkommen, lieber Matze.
Wir beide im Abendblatt-Podcast-Studio zusammen, weil wir spielen, in Anführungszeichen, ist ja kein Spiel, aber wir versuchen ja immer so ein Thema zu finden, über das wir uns ganz gut unterhalten können und von dem wir dann hoffen, dass unsere Hörer das genauso empfinden und sagen, an der Unterhaltung habe ich Spaß und es bleibt vielleicht doch das eine oder andere hängen. Manchmal ärgert man sich vielleicht auch über uns. Ist ja auch in Ordnung.
Das will ich hoffen.
Oder aber
Reaktion
man sagt, ey, super.
Ist ja Sinn von Journalismus.
Genau. Und das ist ganz genau der Sinn unserer Unterhaltung. Drei Themen, drei Umschläge. Warum drei Umschläge? Weil da sind jeweils in diesen verschlossenen Umschlägen, die liegen jetzt hier auch vor Matthias, Themen drin. Und er weiß nicht, was drin ist und muss performen, wie ich immer so schön sage.
Ja, ganz schön gemein.
Welchen Umschlag nimmst du heute? Eins, zwei oder drei?
Als Tabellenführer müsste ich ja nicht die 1 nehmen, aber die habe ich, glaube ich, letzte Woche genommen, ne? Weil ich gestern mit Freunden vom HSV unterwegs war, würde ich sagen, nehme ich heute mal die 3.
Okay, sehen wir mal, welches Thema
drin
ist.
Mal sehen, ob ich da einen Fehler gemacht habe. Nächstes Mal nehme ich, glaube ich, die 1.
So, jetzt gucken wir erstmal in Umschlag 1, welches Thema an dir vorbeigegangen ist. Lars Haider übrigens, unser
Gesundheitszustand Joe Biden. Ja, das muss ich sagen, bin ich ganz froh, dass ich das nicht gezogen habe. Es wird ja viel darüber debattiert, aber ich bin eigentlich kein Freund von Ferndiagnosen und da ist man immer auf ganz, ganz dünnem Eis unterwegs. Er wirkt natürlich wirklich ein bisschen wie Sleepy Joe und ich denke immer, mein Gott, der ist älter als meine Schwiegereltern, aber trotzdem ist er, glaube ich, der Wunschkandidat von vielen.
Lars Haider, unser Chefredakteur, hat uns ja beide ein bisschen angepumpt auf dem Flur und hat gemeint, mach dir die Umschläge auf. Und dann sagt Matthias ja trotzdem was zu den Themen. Ja, das nehmen wir uns einfach raus, dass wir den einen oder anderen Quersatz doch nochmal hier unterbringen. Also Joe Bidens Gesundheitszustand ist es nicht geworden. Hätte ich auch eine Menge zu sagen gehabt. Aber
ja, spannendes Thema. Ja. Aber wie gesagt, Ferndiagnosen sind schwierig.
Ja.
Emmanuel Macron, Bodentruppen in der Ukraine. Ja, dazu habe ich allerdings was zu sagen.
Ja, den also, sagst du in einem Satz.
Eigentlich schätze ich den Mann, aber das ist wirklich den größten Unsinn, den er, glaube ich, in seiner Amtszeit erzählt hat.
Darf ich eine Nachfrage zumindest stellen? Ja. Kann es auch einfach sein, dass der Mann in Richtung Wladimir Putin gesagt hat, wir halten uns alle Optionen offen?
Ja, aber
er hat ja nicht ernsthaft gesagt, wir sammeln jetzt mal unsere Truppen und bringen die in die Ukraine. Das hat er ja nicht gesagt.
Nein, aber wir leben in einer sehr sensiblen Phase und es ist einfach falsch, aus innenpolitischen Gründen den dicken Max zu markieren und da auf außenpolitischem Terrain, sage ich mal, Brand zu stiften.
Aber der Einzige, der verrückt ist, ist ja Wladimir Putin, finde ich.
Das stimmt, aber gerade weil er ja in gewisser Weise verrückt ist, ist es, glaube ich, da besonders geboten, klug und besonnen zu bleiben.
Okay, also das Thema kommt ja auch nicht ran. Von daher ist es schon abgehakt.
Können wir da
ich glaube, Ukraine
schreiten.
Ist tatsächlich eins der wenigen Themen, wo wir beide nicht ähnliche Ansichten haben.
Ja,
das werden
schön.
Wir bei irgendeiner
Sollten
Gelegenheit
wir mal
auch nochmal
dringend diskutieren.
Aber jetzt ist es
Ach
das
nee.
Thema, über das musst du reden.
Sind Fahrradfahrer zu leichtsinnig oder einfach irre?
So, und weißt du,
wieso? Du weißt, dass Sebastian mich gestern gefragt hat, wo mein Helm sei, ne?
Ja, unser Producer hat dich, ja, und darüber können wir auch gleich
meine
hin. Und
die Antwort war, ich habe keinen.
Ja.
Was aber nicht ganz stimmt, ich habe schon einen. Und zwar habe ich mal Triathlon gemacht und da musste man eintragen.
Ja, da siehst du. Aber jetzt pass auf, folgende Situation. Ich gestern auf dem Nachhauseweg und deswegen bin ich darauf gekommen, über dieses Thema zu reden. Auch wenn du, vielleicht gar nicht in diese Kategorie fällst, aber es gehört trotzdem zum Thema Fahrer dazu. Ich auf dem Heimweg war schon fast dunkel, würde ich sagen, um die Uhrzeit, zu der ich nach Hause gefahren bin. Und ich fahre durch Bergedorf, durch eine 30er-Zone. Justus Brinkmann-Straße, für alle, die sich in Bergedorf auskennen. Es geht da so den Berg hoch und vor mir quält sich jemand mit einem Lastenfahrrad. So, ohne Helm, um es auch mal auf dem...
Na gut, als Lastenradfahrer ist man so langsam unterwegs.
Ja, ja, jetzt pass auf. Aber was war vorne drin? Zwei kleine Kinder, beide mit Helm. Und der Mann fuhr mit seinem Lastenfahrrad, ich sag mal, natürlich in der Mitte der Fahrbahn. Also der rechten Fahrbahn. Nicht in der Mitte der gesamten, aber in der... So. Und ich habe ja gelernt, Autofahrer, wir müssen ja 1,5 Meter Abstand in Hamburg von Radfahrern halten. Also ich habe ihn nicht überholt. So, ne? Quäle mich denn also mit so noch nicht mal 5 Stundenkilometern den Berg da hoch zur nächsten Ampel. Was macht der kurz vor der Ampel? Zieht in die Mitte... Die Ampel wird grün, ohne den Arm rauszulegen, fährt er, kreuzt er. Er biegt nicht ab, er kreuzt die Kreuzung.
Die Empörung ist ja, ja noch zu spüren.
Ja, ja, aber weißt du, warum ich mich so empöre? Wegen der Kinder, die er da vorne drin hat. Warum hat er nicht den Arm einfach ausgestreckt und auch mal einen Schulterblick gemacht und geguckt, wie die anderen verkehren? Der hat so getan, als wenn da niemand anders außer ihm wäre. Und das Gefühl habe ich tatsächlich des Öfteren bei Fahrradfahrern. Und da wir hier jetzt einen Betroffenen, du bist nicht auf der Anklagebank, du kannst dich ganz
deutlich. Ich dachte entspannen. Schon, ja.
Nein, nein, aber.
Ich wollte mich auch nicht verteidigen. Ich kann einfach den Ball zu dir zurückspielen.
Ja, aber wie
kannst
empfindest
die Geschichte
du?
Ja auch erzählen mit Autofahrern.
Ja, deswegen will
aber
ich dich
ja. Aber
es
bringt dich ja auch nicht weiter.
Matthias, sag mir doch mal aus deiner Sicht, wie seht ihr Fahrradfahrer? Du fährst täglich mit dem Fahrrad. Wie siehst du die Hamburger Autofahrer?
Naja, die Hamburger naja,
aber
Autofahrer,
was
ich bin ja auch
so?
Ein Autofahrer.
Ja,
ich habe Führerschein, ich habe sogar ein Auto, manchmal ja. Fahre ich auch damit. Und da fahre ich vielleicht auch so, dass man denkt, mein Gott, also ich hatte gestern auch eine Begegnung, wie ich der dritten Art, da stand ich mit dem Nachbarn an der Kreuzung, man muss wissen, links und rechts sind Einbahnstraßen, ein Auto kann da gar nicht langfahren. Und da kommt von hinten ein kleines Auto angesaust, ich denke mir, was ist denn hier los, drehe mich um, sie überfährt das Stoppschild für Fahrradfahrer. Und hätte uns wahrscheinlich auch umgefahren, da habe ich einen Vogel gezeigt.
Ein kleiner Wutbürger.
Woraufhin sie aus dem Auto stürmt und total durchgedreht ist. Und dann wollte sie noch meinen Nachbarn mit seinem Hund anfahren. Also gibt es auch, gibt es alles. Es gibt Verrückte und es gibt ganz, ganz viele Normale. Vielleicht sollten wir den Verrückten nicht so viel Platz geben, aber damit du auch ein bisschen wieder runterkommst. Es gibt schon irre Fahrradfahrer, klar. Es gibt auch irre Autofahrer,
ja,
irre
ja.
Fußgänger
ja,
und
gut.
Ja, irre also, Drachenflieger.
Ja, und irre Politiker. Ich weiß, worauf du hinaus willst. Aber wenn wir das durchdeklinieren. Ich würde ja immer sagen, die größte Gefahr für einen Fahrradfahrer geht von einem LKW aus. So, also LKW-Fahrer sollten sehr, sehr vorsichtig und umsichtig sein. Die haben das manchmal schwer mit dem toten Winkel, will ich ihnen alles zugestehen. Das heißt, es geht von oben nach unten. Autofahrer achten auf Fahrradfahrer und auf Fußgänger. So geht ja die Kette. Fahrradfahrer sollten auf sich selber achten, klar, und auf Fußgänger. Ich finde, ganz im Ernst, Matthias, es gibt so viele Fahrradfahrer mittlerweile und zwar so viele, dass ich meiner Meinung nach berechtigt bin zu sagen, viele Radfahrer sind es und ich verallgemeine noch nicht mal, die sich um Fußgängern Scheiß kümmern.
Ja, gibt es.
So, also
ob es viele sind?
Ich finde ja.
Es ist immer, also es gibt noch keine Radfahrerzählung danach, wie sie sich im Verkehr benehmen.
Ja, aber ich finde, ihr werdet viel zu wenig kontrolliert.
Ach, weiß ich doch auch nicht. Es wird schon kontrolliert.
Nein,
wann ich bin auch dafür, dass kontrolliert
wird. Wie oft wirst du denn kontrolliert auf dem Fahrrad?
Ja, ich fahre ja fast immer vor.
Fährst du schnell, sodass
insofern
sie dich
werde ich
nicht
gar
kriegen.
Nicht kontrolliert. Also ich bin schon, ich gebe es zu, ich bin auch schon mal kontrolliert, weil ich habe auch schon mal was bezahlt. Auch das gebe ich zu.
Für was?
Das gebe ich nicht zu. Wir müssen unsere kleinen Geheimnisse hier behalten.
Du bist du musstest auf dem Fahrrad Strafe zahlen.
Ja, kannst du mal sehen.
Wie wir verfolgt werden. Bist du über ein Stoppschild gefahren? Ampel, was?
Kleinigkeit.
Was? Matthias,
also, du willst es jetzt rauslocken?
Ja,
ich sage es trotzdem nicht.
Doch, du musst sagen, du kannst nicht hier in den Podcast kommen, irgendwas anteasern und dann hinterher sagen, nee, das sage ich nicht, mi, 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 mi.
Ja, das kann man jetzt recherchieren. Ich habe darüber in einem Abendblatt-Artikel vor ungefähr 7 Jahren geschrieben. Ach,
ich steig
ich kann, jedem nur, empfehlen, das Abendblatt-Archiv darauf hin.
Ich glaube, unser gemeinsamer Freund Lars Heider weiß es sofort. Also du hast schon gezahlt. Würdest du denn von dir
behaupten? Es war richtig, dass ich bezahlen musste. Also um das nochmal auf den Punkt zu bringen, ja. Ach komm, jetzt verrate ich es. Ich weiß gar nicht, ob sowas verjährt, aber ich habe ja auch meine Strafe bezahlt. Es war eine Fußgängerampel, die irgendjemand bedient hatte, der aber nicht mehr ersichtlich über die Straße gehen wollte. Das heißt, die Ampel, eine Bettelampel, sprang auf Gelb und auf Rot, wo ich dachte, Freunde, hier in dieser Einbahnstraße, wo kein Verkehr ist und kein Fußgänger, weil der schon lange die Straße gekreuzt hat, werde ich doch nicht so doof sein und an dieser Ampel stehen bleiben. Was nicht so clever war, denn hinter mir waren halt zwei Wachtmeister im Auto.
Das ist nicht
dein
Ernst.
Dann
Zivilstreife Metern, oder richtig Polizei?
Richtig der Tüter.
Nein!
Da. Die haben sogar kurz ihr Blaulicht angemacht. Da muss ich sagen, habe ich geschafft.
Chapeau.
Und es waren, glaube ich, 80 Euro. Also
oha,
das
vor
war
sieben
schon
Jahren
teurer
schon.
Spaß. Ja, ich habe jetzt nicht, vielleicht waren es 6 Jahre.
Ja, aber das trotzdem, ist lange, das finde ich schon.
Und man muss sagen, ich habe auch schon häufiger erlebt, da bin ich dann nicht reingeraten, dass Rotlichtverstöße von wirklich Polizisten mit festen Stationen geahndet wurden. Es gibt immer wieder diese Schwerpunktkontrollen. Und ich sage, eine Sache, die man vielleicht auch verstärkt kontrollieren müsste, jetzt wird es langsam besser, weil einfach der Frühling kommt, aber das sind einfach die Heinis, die ohne Licht fahren. Weil die sind für alle Verkehrsteilnehmer, gerade auch für sich selbst, eine Riesengefahr.
Aber erklär mir das bitte mal, das beobachte ich natürlich jetzt auch tatsächlich oft, ohne jetzt schon wieder hier uns gegenseitig zu pieksen. Warum fährt man denn ohne Licht? Was gibt's da irgendwie einen Grund für? Spart man eine Batterie oder ist es zu anstrengend, mit einem Dynamo zu treten? Oder ist es einfach nur, ich lass mir nicht vorschreiben, wann ich hier mein Licht anmache?
Na, ich glaube, manchmal ist das Licht einfach kaputt und die Leute sind zu träge, es zu reparieren.
Okay, dann kann Grund sein.
Dann hast du auch den Typ, sage ich mal, Rennradfahrer, der hat gar kein Licht, weil er Licht offenbar irgendwie ablehnt oder weil es natürlich zu schwer ist für sein leichtes Fahrrad. Und es gibt so ein paar, die halten sich für unsterblich und die brauchen kein Licht. Aber das ist, und da bin ich auch kritisch, also ich bin da ja auch bei dir, wenn wir zur Fahrradstadt werden wollen, haben sich Fahrradfahrer an Regeln zu halten. Ich fahre in dieser Stadt seit über 30 Jahren Fahrrad und ich habe also
und
wirklich,
du hast es überlebt, das
ich
ist
ich habe es überlebt, das war nicht immer einfach.
Nein.
Aber es gab auch eine Zeit, da muss ich sagen, da mussten Fahrradfahrer kleine Anarchisten sein, sonst wären sie gar
genau.
nicht ans
ja,
Ziel
ja, ja,
gekommen.
Klar.
Und das ist natürlich bei manchen auch noch drin. Aber da, finde ich, muss man einfach auch anerkennen, es ist vieles passiert, es ist viel einfacher und besser geworden, Fahrrad zu fahren. Das bedeutet aber auch, dass man jetzt verdammt nochmal die Pflicht hat, sich an die Regeln zu halten.
Ja, und das
also Rotlicht gilt auch für Fahrradfahrer.
Ja, also würdest du sagen, das ist jetzt wirklich eine offene Frage und ich habe noch gar keine Antwort darauf. Also es ist nicht, dass du denkst, ich will auf irgendwas hinaus oder dich in eine Falle locken. Autofahrer halten sich doch in der Regel an die Verkehrszeichen. Also Ampel, vielleicht fährt mal einer bei Gelb rüber, dann wird er geblitzt, aber so, sie fahren nicht bei Rot über die Ampel, sie halten sich an die Verkehrsordnung im Sinne von Geschwindigkeit in der Regel, sie halten sich in der Regel daran, wo sie abbiegen dürfen. In der Regel funktioniert das. Ich, für meinen Teil, meine Beobachtung, ganz subjektiv, auch darüber haben wir beide schon des Öfteren auf dem Flur philosophiert, ich finde, und dann nehme ich immer die Ampel hier, ich stehe immer länger an der Ampel großer Buster und ich finde, es gibt immer mehr Fahrradfahrer, die sich bewusst über Verkehrszeichen hinwegsetzen. Und ist es tatsächlich dieses, und da bin ich noch nicht hintergekommen, Matthias, ist es dieses, ich bin unsterblich, oder ist es dieses, uns gehört jetzt die Stadt?
Ja, das ist auch, also es gibt's auch, keine Frage. Es gibt schon, das ist ja nicht nur der Fahrradfahrer, in jedem Deutschen steckt ja ein kleiner Volkserzieher.
Ja.
Und den gibt's halt jetzt auch in ökologischer Ausfertigung. Das ist der Volkserzieher, so wie dein Beispiel mit dem Lastenrad, der im Begriff der moralischen Überlegenheit
und seine
dich
Kinder gefährdet.
Erzieht. Und nach dem Motto, warum fährst du auch mit dem Auto?
Ja, ja.
Hat er ja nicht ganz unrecht.
Ja, hat er.
Aber dich dann quasi auszubremsen, ist natürlich ziemlich gaga, weil du hast das Recht, Auto zu fahren, dann sollte man dich auch Auto fahren lassen.
Ja, vor allem, ich war ja auch noch so nett, dass ich ihn nicht mal überholt habe. Ich war ja ganz vorbildlich, dachte ich.
Also das ist schon ein Problem und das, aber das ist so, glaube ich, ein deutschlandweites, vielleicht sogar ein weltweites Problem, dass Leute gerne mit ihrer moralischen Überlegenheit anderen zeigen, wo es lang zu gehen hat. Und das nervt natürlich gerade im Straßenverkehr, wo alle sowieso so gefühlt total dünnhäutig sind, weil jeder steht mal im Stau, jeder steht vor einer Ampel, jeder ist im Stress. Also irgendwie scheint das ja den Nerven nicht gut zu tun, wenn man am Steuer eines Autos oder am Lenker eines Fahrrads sitzt und man ist halt ganz schnell auf Zinne.
Hast du eher Puls, wenn du im Auto sitzt oder wenn du auf dem Fahrrad sitzt? Oder bist du immer ausgeglichen und ruhig?
Nein, ich bin auch. Also im Auto nervt mich auch oft, also jeder Stau nervt mich natürlich und zwar auch kolossal. Deshalb fahre ich auch kaum noch Auto.
Fluchst du im Auto?
Ja.
In Richtung anderer Autofahrer? Zeigst du einen Vogel? Mittelfinger?
Nicht.
Nein. Ich taste mich ja nur so voran. Aber du bist also, bist du einer von diesen Wüterichen?
Also ich fahre keine Leute an, die mir irgendwie dumm kommen.
Na immerhin, ich bin beruhigt.
Ach wüterig. Ich kann mich schon ärgern. Also es ist ja so, ich glaube, das hat auch was mit dem Erwartungsmanagement im Kopf zu tun. Als Fahrradfahrer weißt du genau, wie lange du von einem Punkt A zu einem Punkt B unterwegs bist. Da kann 1-2 Minuten irgendwie Verzögerung rauskommen. Beim Auto weißt du das nicht. Heute Morgen wieder bin ich an einem Stau vorbeigefahren. Der Verkehr bricht zusammen, plötzlich geht nichts mehr. Das heißt, deine ursprüngliche Erwartung, du bist um 6, 7, keine Ahnung, zu Hause, ist damit hinfällig. Dann bist du relativ schnell auf Zinne und deshalb sind alle immer so genervt. Ich glaube, deshalb sind Autofahrer auch tendenziell eher genervt, weil die Zahl der Behinderungen, die sie trifft, gerade jetzt auch durch die ganzen Baustellen, ist deutlich größer, als es vielleicht mal war.
Warum nimmst du keinen Helm?
Als die Kinder klein waren, habe ich dann auch mit gutem Beispiel voran diesen Helm aufgesetzt. Aber ganz im Ernst, es ist halt.
Fährst du Ski?
Nee, nicht mehr.
Bist du früher mit Helm?
Ja, nein.
Nein, auch nicht. Dann du kleiner Revoluzzer. Immer noch ganz tief im Herzen. Aber das mit dem Helm ist.
Ja, es nervt, aber ich verstehe es tatsächlich nicht. Ich bin nicht so ein Helmtyp. Also. Ich finde auch Fahrradfahrer, es gibt die Helmtypen und es gibt die Nicht-Helmtypen.
Die Helmtypen sehen gut aus mit Helm und die anderen sehen doof aus. Oder was ist der Grund? Ist es Eitelkeit?
Also jetzt mache ich mir gerade ganz viele Freunde, aber das ist ja auch Sinn dieses Podcasts. Ich finde ja, also für Kinder, na klar, unsere Kinder haben wir auch, solange es ging, unter den Helm gezwungen. Ich finde Helme einfach spießig.
Hast du eine Fahrradklammer am
Ski? Oh Gott,
es gibt ja alles.
Nein. Also. Es ist schon ein bisschen, wahrscheinlich ist das so ein bisschen der Marlboro-Mann des 21. Jahrhunderts, der auf seinem Fahrrad unterwegs ist. Er hat keinen Helm und er hat auch keine Fahrradklammern. Er fährt einfach und er fährt manchmal auch vielleicht ein bisschen so, dass andere sagen, der spinnt wohl.
Ich frage dich tatsächlich nur, weil meine Frau hat neulich was erlebt mit einer Fahrradfahrerin dann auch noch. Und zwar in Altona in der Bernstorffstraße. Das ist jetzt eigentlich völlig egal, ob es diese Straße ist. Es ist auf jeden Fall eine Einbahnstraße, die relativ eng auch ist. Und sie fährt jetzt kein SUV, sie fährt einen Mini Cooper und hat dort einen Parkplatz gesucht. Und wenn du einen Parkplatz suchst in der 30er-Zone, fährst du auch noch nicht mal 30, sondern eher 20 oder 15. Und hinter ihr war eine Fahrradfahrerin und kam an ihr nicht vorbei. Und hat schon, sie saß im Rückspiegel, gepöbelt und mit der Hand, also ich würde mal sagen, so eine klassische Wutbürgerin, ohne das jetzt politisch zuzuordnen, sondern einfach so ein Erregungspotenzial. Und in dem Moment, wo sie eine Lücke hatte, ist sie nicht an meiner Frau vorbeigefahren, sondern sie hat das Tempo reduziert und hat aufs Wagendach gehauen. Und dann hat meine Frau das Fenster runtergehört, gefragt, ja, du mit deinem scheiß Auto, blablabla. Und dann hat meine Frau, und da muss ich sie leider erst um Genehmigung fragen, ob ich das hier im Podcast wiederholen darf, was sie da gesagt hat. Ich fand's lustig. Und das war so ein Spruch, der dann dazu geführt hat, dass die Frau erst recht ausgerastet ist. Also die ist dann weitergefahren und hat immer noch getobt und gewirbelt. Aber solche Leute gibt es sowohl als unter den Autofahrern als auch unter den Fahrradfahrern. Und ich habe das Gefühl, es werden mehr, die sich einfach so sehr aufregen. Aber warum?
Ja, warum? Gute Frage. Also auch viele von denen, die sich da aufregen werden, wenn sie jetzt hier bei uns säßen, auch sagen, ja warum, verstehe ich auch nicht. Hat damit zu tun, dass natürlich wir in einer, wie es so schön heißt, wachsenden Stadt leben, mit immer mehr Bürgern, mit immer mehr Touristen auch. Aber die Straßen sind nicht gewachsen, die Straßenräume. Das heißt, wir teilen uns mit immer mehr Menschen diesen begrenzten Platz. Und überall da, wo mehr auf einem begrenzten Platz unterwegs sind, kommt es halt zu Kollisionen oder auch zu Streit.
Ja, und damit ich jetzt immer nicht immer nur über die Fahrradfahrer meckere, ich hatte neulich auch so ein Erlebnis mit zwei Autofahrern und bin auf einen Parkplatz gefahren in Bergedorf, großer Parkplatz, und hab geglaubt, ich hätte einen Parkplatz entdeckt. Und bin da raufgefahren, steig aus, kommt aus so einem Kombi jemand rausgeschossen, ohne irgendwas, also keine Einladung, so nicht parken, brüllte mich sofort an. Und ich, wieso darf ich nicht, hier ist doch was frei. Ja, er ist durchgestrichen, also auch in diesem Ton mit mir geredet, als wenn ich ein Verbrechen begangen. Ja. Meine, es tut mir leid, ich habe das nicht gesehen, das könnten Sie mir eventuell auch ein bisschen freundlicher sagen, ich park auch um, aber ich habe den Strich nicht gesehen, hat geregnet, also wahrscheinlich hat der gewartet, dass immer da jemand parkt, damit er aus, hat mich angerufen. Dann bin ich in den Laden gegangen, es vergingen keine 10 Minuten, ich komme zurück, habe mittlerweile ja woanders geparkt. Und ich fange an, rückwärts rauszufahren aus der Parklücke, und dann zwängt sich jemand zwischen den Autos rein und brüllt ohne Ansatz sofort: Das ist für ein Idiot, wie kannst du so parken? Ich hatte korrekt geparkt, ich stand genau zwischen den Linien, aber er nicht. So.
Und ich will jetzt hier sofort in mein Auto.
Ich dachte wirklich, ist das jetzt Comedy? Kommt gleich an, es ist jetzt schon der zweite. Also ich habe mich dann auch schnell auf den Weg nach Hause begeben, weil ich dachte, es ist heute nicht mein Tag. Ich verstehe diese Aggression von den Leuten nicht. Also die müssten doch alle mal zu so einem Training gehen. Das ist doch absurd. Meinst du, dass diese Leute das wissen und Nein. merken, oder ist das denen nicht bewusst?
Ich glaube, das ist vielen gar nicht bewusst. Und wenn die dann irgendwie ihr Auto abgestellt haben und irgendwie zu ihrer Familie gehen, sind das ganz, ganz entspannte,
normale. Nee, die Frau und das Kind war dabei. Das hat mich am meisten gewundert, ja, bei dem zweiten. Wo ich gedacht habe, wie ist der da so zu Hause vielleicht? Vielleicht ist das normal für den. Vielleicht war der noch freundlich zu mir, ich kann dankbar sein.
Ja, das Auto ist natürlich auch, muss man sagen, so psychologisch irgendwie ein ganz spannender Raum. Also es ist ja auch mal nachgewiesen worden, dass Leute sich im Auto wie in so einer Komfortzone fühlen. Die fangen auch an, irgendwie in der Nase zu popeln oder Dinge zu machen, die sie außerhalb des Autos niemals machen würden. Das ist ganz spannend. Und wahrscheinlich ist es auch so, da meint man, könne man sich mal gehen lassen und könne mal rummotzen und rumpöbeln, was man sonst nicht macht. Anders kann ich es mir nicht erklären.
Ja, also ist auf jeden Fall spannend, immer mit dir darüber zu reden, weil du ja auch noch bewusster Autofahrer bist. Du bist ja kein Fanatiker. Naja, du bist ja kein Fanatiker, der sagt, Auto kommt weg.
Nein.
Ne? Also von daher, das ist ja relativ ausgeglichen. Und ich bin ja nur, ich glaube, der erste Schritt ist ja, dass man diese Erkenntnis hat, da tut sich was und es verändert sich nicht zum Guten.
Ja, und vor allen Dingen ist das schon eine Sache, glaube ich. Also ich meine, es gab ja auch schon vor Jahrzehnten so Rücksicht nehmen im Straßenverkehr, ja. Kampagnen, der siebte Sinn, wir erinnern uns. Ja. Aber wahrscheinlich ist es mal wieder dran, dass man die Leute alle mal so ein bisschen irgendwie runterdimmt.
Meinst du, das könnte was bringen, so eine Kampagne?
Puh. Och, du, wenn sie eifrig so anzeigen im Abendblatt und auf abendblatt.de schalten, bin ich sofort dafür. Schaden kann es ja nicht, oder?
Ja. Matthias, zum Schluss nochmal, was war das gefährlichste Erlebnis, was du auf dem Fahrrad erlebt hast? Hast du das selber verursacht oder tatsächlich durch einen Autofahrer?
Jetzt muss ich mal gut überlegen. Das
also ich würde natürlich auf dem Autofahrer tippen.
Ja, das ist, guck mal, da kommt alles zusammen. Was dir gefällt? Ich fahre an der Alster entlang.
Die Seite mit dem Konsulat, meinst du die, oder die andere Seite, wo die
Hotels? Die andere mit den ganzen Hotels.
Mit Atlantik und so, okay.
Réunion und wie das alles heißt. Und da bin ich lang gefahren und da fahren ja die Fahrradfahrer in beide Richtungen. Und irgendwie so ein echt durchgeplatzter Typ überholte, man muss wissen, zwei Fahrradfahrer passen da rein oder passen nebeneinander, überholte jemanden vor einer Kurve und überholte ihn in der Kurve, rammte mich. Ich bin quasi gegen so einen Poller, dann über diesen Poller rübergeflogen auf die Straße. Auf die Straße, Alter, an der Alster. Und wenn der Autofahrer, der da gerade fuhr, nicht wirklich besonnen unterwegs gewesen wäre, sondern wie viele andere schnell unterwegs, dann werde ich hier heute nicht sitzen. Dann müsstest du mit Lars oder jemand anders
da müsste vor allem, ja.
Ja, also es war wirklich eine knappe Geschichte. Und das hatte nur damit zu tun, dass einer völlig unreflektiert Fahrrad gefahren ist. Und das war ganz lustig, weil irgendwie, ich fand natürlich echt, muss man sagen, wenn du so über den Lenker absteigst,
ja, auf
einer
Hauptverkehrsstraße
fliegst, ist nicht so schön. Und ein Fußgänger hat sich den Fahrradfahrer echt so, hat den so an sein Schlawittchen gepackt und richtig zur Sau gemacht.
Ja, immerhin.
Und das fand ich gut.
Und wie hat der sich dann dir gegenüber verhalten?
Gar nicht.
Entschuldigung. Oh, ja, das ist natürlich dann auch bitter. Aber
naja, aber es ist ja alles gut gegangen.
Du hast dir nichts getan, außer Schürfwunden,
tipp ich mal. Nein, man muss wissen, das ist schon echt mitunter. Hätte auch kein Helm geholfen, da wirst du einfach Matsch, wenn du da überfahren wirst.
Ja, also von uns beiden jetzt nochmal der Appell zu mehr Verständnis. Wir werden auf jeden Fall versuchen, dazu beizutragen.
Genau, und ich denke nochmal über den Helm nach. Ne?
Ich hoffe, deine Frau hat das gehört, die legt ihn dir jetzt gleich raus.
Ja, die fährt ja auch ohne Helm.
Das klappt doch nie, dass Matthias Iken einen Fahrradhelm trägt. Nächste Woche am Samstag eine neue Ausgabe von 3 Umschlägen, 3 Themen. Danke, Matthias, und viel Glück bei der Rückfahrt. Komm gut an. Wovon träumen Promis? Haben Sie die gleichen Wünsche wie wir Normalos? Sören Bauer hat sich das Thema als Buchprojekt vorgenommen. Wer bitte ist Sören Bauer, werden jetzt einige sagen. Sören ist einer der Eventmanager in ganz Deutschland mit Schwerpunkt Hamburg. Sprich, er hat aufgrund seines Jobs einen sehr engen Draht zu sehr vielen Promis. Wenn du 29 Jahre in dieser Branche unterwegs bist, ist dieser enge Kontakt ja auch logisch. Das Buch heißt Die Bucketliste der Stars. 150 Prominente über ihre Wünsche und Träume. Sören, bevor wir uns mal die Wünsche oder Träume von ein paar Promis gezielt rauspicken. Zum Einstieg die Frage, ist das nach fast 30 Jahren immer noch dein Traumberuf oder machst du das jetzt halt einfach so bis an dein Lebensende?
Also ich glaube, man muss keinen Job bis zum Lebensende machen, weil man ja immer die Wahl hat. Und in der heutigen Zeit, wenn ich mir überlege, wie viele Berufe es nicht mehr gibt, und ich kann mich noch gut daran erinnern, als ich damals bei der Berufsberatung war und der Berufsberater mir einen Beruf empfohlen hat, den gibt es, glaube ich, seit 20 Jahren nicht mehr. Also insoweit.
Welcher war das?
Büro- und Informationselektroniker.
Okay.
Ja, und damals hat ein Kopierer irgendwie 10.000 Mark gekostet und dann ist einmal im Monat ein Büro- und Informationselektroniker gekommen, um ihn zu warten, weil das ja ein hohes Investment war. Und heutzutage kaufst du dir einen Kopierer, der gleichzeitig Scanner, Drucker und Faxgerät ist, für irgendwie 100, 150 Euro. Wenn er kaputt ist, schmeißt du ihn weg.
Ja, das ist natürlich bitter. So entwickelt sich das. Das ist aber lustig, weil du das gerade sagst. Ich kenne eine Person, ich sag mal, die arbeitet großzügig gesagt im Einzelhandel. So.
Ja.
Und da kaufe ich ab und zu ein. Und mit der habe ich neulich gesprochen und dann kamen wir auf das Thema, ob der Job Spaß macht. Und dann fragte ich ihn ja, wie lange sind Sie denn in dem Job? Und da sagte er, seit 40 Jahren. Und dann meinte ich, seit wie vielen Jahren macht er denn keinen Spaß mehr? Und da sagte er, seit dem ersten Tag. Und da habe ich gedacht, oh, das finde ich eigentlich ein bisschen frustrierend. Und deswegen finde ich das immer so spannend, mal zu fragen, wie viel Spaß macht denn so ein Job? War das eigentlich das, was man sich von Anfang an vorgestellt hat? Weil, Sören, bei dir kommt ja noch eine Sache dazu. Du hattest, und damit gehst du ja sehr offen um, das schreibst du auch in deinem Buch, über das wir gleich ausführlich nochmal sprechen. Und bei dir kann man das auch im Social Media erleben oder in Interviews, wenn man das von dir liest, du hattest eine sogenannte Lebenskrise. Was genau war da los?
Das war eine Kombination aus mehreren Dingen. Also das eine ist natürlich, das hat jetzt nicht direkt zur Lebenskrise geführt, aber das waren natürlich die Anfänge. Wir hatten durch Corona ja nun 3 Jahre Berufsverbot sozusagen, weil wir ja in dem Sinne keine Veranstaltung machen durften. Wir haben zwar irgendwelche Lücken gefunden, aber es war natürlich nicht das Gleiche. Und wenn man 3 Jahre lang seinen Job nicht ausüben darf, dann überlegt man ja, was macht man, was will man machen? Ist das ein dauerhafter Zustand? Wie lange wird das gehen? Ich denke, diese Frage hat sich währenddessen ja jeder gestellt bei während der Corona-Krise. Und damit fängt es an. Und die zweite Lebenskrise war im Prinzip die Trennung von meiner Ehefrau nach 20 Jahren, die natürlich auch nochmal alles in Frage gestellt hat, was ich bis dato gemacht habe und auch mich zu dem Punkt gebracht hat, dass ich mich gefragt habe, was will ich eigentlich vom Leben? Was wünsche ich mir wirklich und warum?
Ist das, wenn ich dich das jetzt fragen darf, weil du es gerade angesprochen hast, es gibt ja viele Paare, die gemerkt haben, während Corona, mit uns läuft es jetzt nicht mehr so gut und sich dann getrennt haben, gerade in dieser Zeit. War das bei euch auch so?
Das kann ich dir ehrlich gesagt nicht sagen. Das ist aber auch genau genommen nicht mehr relevant. Ne? So, das Warum und so weiter, jetzt ist das Ganze ja auch schon eine ganze Weile her. Und ich gucke einfach nach vorne, weil es gibt einen schönen Spruch, über verschüttete Milch sollte man nicht weinen, und weil sie ist ja verschüttet. Man muss halt nur gucken, dass man zukünftig keine Milch mehr verschüttet.
Und du hast in diesem Zusammenhang auch äußerlich eine ganz drastische Veränderung an dir vorgenommen.
So ist es. Weil wenn man in solchen Situationen ist und das Gefühl hat, irgendwie der Boden unter den Füßen bricht weg, dann hat man ja verschiedene Möglichkeiten, sich zu entscheiden. Und man hat die Möglichkeit zu sagen, ich trinke jetzt Alkohol oder ich esse ganz viel oder Schlimmeres. oder man hat die Möglichkeit, diese Energie, weil es ist ja alles irgendwie eine Form von Energie, umzuwandeln. Ich habe sie in Sport umgewandelt und habe mein ganzes Leben verändert, stehe seitdem jeden Morgen um 7 Uhr auf. Ich hatte eben schon im Vorgespräch zu dir gesagt, es ist sehr motivierend und gut, um den Tag zu starten, wenn man Sport macht. Ich mache jetzt jeden Morgen Sport, gleich nach dem Aufstehen gehe ich immer erstmal auf den Crosstrainer und mache 40 Minuten Training.
Ja, aber Sören, eine Sache dazu, du hast das neulich auf einer Veranstaltung, auf der ich war, da hast du eine kurze Einführung gehalten und da hast du auch erzählt, wie viel du abgenommen hast. Ich glaube, das interessiert jetzt jeden auch. Was ist dabei rausgekommen? Wie viel Kilo Gewicht hast du verloren? In welcher Zeit?
Also, ich habe in den ersten, jetzt muss ich kurz überlegen, in den ersten 6 Monaten habe ich so 20 Kilo abgenommen. Und dann habe ich ja weitergemacht. Aktuell, das ist jetzt, also wo ich angefangen habe, war im Prinzip im September 2022. Wie viele Monate sind das jetzt? 17, 18 Monate. Und seitdem habe ich jetzt 31 Kilo abgenommen.
Hut ab. Also wirklich schwer beeindruckend. Und diese Veränderung in deinem Leben, und das ist dann auch die Brücke, über die wir jetzt gemeinsam hier gehen, hat ja auch mit dazu geführt, dass du dir überlegt hast, was wünsche ich mir eigentlich im Leben und was wünschen sich andere Menschen im Leben. Und dann hast du dieses Buch angefangen mit diesen Interviews über Stars und ihre Wünsche.
So sieht's aus, genau, weil ich mir, wie gesagt, diese Frage in diesem Zeitraum selber gestellt habe, wie stelle ich mir mein Leben vor, was wünsche ich mir, und ich weiß nicht, ob du das auch kennst, wenn du wirklich mal intensiv darüber nachdenkst, dann stellst du fest, dass du manche Wünsche zwar hast, aber das ist nicht der wirkliche Wunsch, das ist mehr so eine Art Stellvertreterwunsch. Lass mich mal so ein einfaches Beispiel sagen, was, glaube ich, jeder nachvollziehen kann. Es gibt so Menschen, die stellen sich irgendwie nachts vor einem Apple Store, um morgens als einer der ersten das neueste iPhone zu bekommen. Und die wünschen sich ja nicht wirklich das neue iPhone. Was sie sich wahrscheinlich wirklich wünschen, ist Anerkennung. Weil wenn sie als einer der ersten das neue iPhone haben, dann kommen andere Leute und sagen, boah, cool, du hast das neue Handy, wow, und das ist ja toll. Und genau das wünschen sie sich eigentlich. Das iPhone ist völlig irrelevant, meines Erachtens. Und das ist so ein einfaches Beispiel, wo wir sicherlich selber bei uns immer wieder Punkte finden, wo wir sagen, oh, ich möchte dies oder jenes, aber was wollen wir wirklich? Wir wollen nicht das einzelne Produkt oder die einzelne Situation, sondern wir wollen ja was ganz anderes.
Ja, dieses Buch heißt Die Bucketliste der Stars. Bucketliste, einmal kurz erklären, Sören, für alle, die den Begriff nicht hundertprozentig einordnen können, was bedeutet das?
Eine Bucketlist ist eine Liste, eine Löffelliste sozusagen. Ist mal in einem Film, Das Beste kommt zum Schluss, mit Jack Nicholson, war sehr schön dargestellt worden. Eine Liste, die man noch abarbeiten möchte, bevor man den Löffel abgibt, also sprich, bevor man stirbt. Deswegen Bucketlist, also eine Wunschliste von Wünschen, die einen wirklich bewegen. Und deswegen möchte man sie ja unbedingt machen, bevor man stirbt. Also sind das die echten, wahren Wünsche, die man vielleicht noch hat. Es gibt auch ein eher trauriges, aber tolles Buch, wo mal eine, ich glaube, das war eine Krankenschwester, die hat sterbenskranke Menschen gefragt, was sie am meisten in ihr Leben bereuen. Und die Quintessenz war, alle Menschen haben nur bereut, was sie bisher noch nicht gemacht haben.
Ja, das ist also natürlich dann auch ziemlich frustrierend, so, wenn man sie dann auch mal aufs Leben zurückblickt. Du hast unter anderem 3 Hamburger interviewt, die picke ich jetzt mal raus, damit man mal so ungefähr weiß, über welche Namen wir hier reden. Hamburger sind natürlich für uns hier in diesem Podcast mit am spannendsten. Einmal Hinak Baumgarten, dann Carlo von Tiedemann und auch mein alten Radio Hamburg-Kumpel John Mendt. Und die spannende Frage, wenn sich jemand was wünscht, du hast das eben schon mit dem iPhone ganz gut, finde ich, angesprochen, ist ja eigentlich, warum wünscht er das? Was hast du da über die Promis gelernt?
Dann nenne ich natürlich keine Namen, aber ich habe bei einigen gelernt, die sehr, sehr ehrlich sind, und bei anderen gelernt, dass ich den Eindruck habe, sie sind nicht so wahnsinnig ehrlich. Das habe ich dabei gelernt, und dass Menschen doch oftmals eine Maske tragen. Und was ich auch interessant fand, dass bei einigen Menschen, wo man dachte, sie sind vielleicht wahnsinnig glücklich oder sie tragen nach außen sowas Oberflächliches, wie tiefgründig diese Menschen sind, und dass man vielleicht tatsächlich insgesamt mehr hinterfragen sollte und vielleicht auch sich mal überlegen sollte, in welcher Situation ist jetzt der andere Mensch. Also wir kennen das sicherlich alle, mir ist das gerade heute Morgen wieder passiert, dass ich etwas hatte, wo ich eine Situation ja, wo ich dachte, das ist jetzt aber doof, weil ich es nur aus meiner Sichtweise gesehen habe. Und erst als ich darüber nachgedacht habe, dass der andere vielleicht in einer ganz anderen Situation ist, dann erst Verständnis dafür hatte, dass der aus seiner Sicht natürlich ganz anders reagiert hat, als wie ich es tue.
Nehmen wir mal Carlo von Tiedemann, weil der ja auch nun so wirklich hier in Hamburg so eine Legende ist. Wenn ich mir überlege, was könnte der sich noch wünschen im Leben, da würde ich immer sagen, der hat in den letzten Jahren so viele mit Krankheiten zu tun gehabt, der will doch wahrscheinlich eigentlich in seinem hohen Alter, Entschuldigung Carlo, dass ich das jetzt so sage, in dem hohen Alter einfach nur gesund sein, oder? Das müsste doch sein wichtigster Wunsch sein. Was wünscht er sich?
Der liebe Carlo wünscht sich langjährige Lebensfreude mit Familie und Freunden.
Ja, nachzuvollziehen, so. Ne?
Ja, also ein weiterer Punkt auf meiner Bucketlist ist, in 2 Jahrzehnten meinen 100. Geburtstag zu feiern, umgeben von meinen Kindern, Enkeln und lieben Freunden. Es wäre ein wunderbares Ziel, ein langes und erfülltes Leben zu füllen und diesen besonderen Meilenstein inmitten meiner Familie und engsten Vertrauten zu zelebrieren. Auch hier liest man raus, was du ja eben sagtest. Genau genommen wünscht er sich natürlich auch Gesundheit dabei, weil wenn er schon davon ausgeht, dass er 100 wird, ich weiß nicht, ich kenne nicht so viele 100-Jährige, aber ich glaube, für die ist es schon sehr wichtig, auch dabei gesund zu sein und aktiv am Leben teilzunehmen. Und das sagt er ja auch, langjährige Lebensfreude. Und Lebensfreude beinhaltet natürlich auch Gesundheit. Es gibt einen schönen Spruch, wenn du gesund bist, hast du viele Wünsche. Wenn du krank bist, hast du nur einen.
Gleich noch ein bisschen Lebensweisheit obendrauf, aber du hast komplett recht. Danke an Sören Bauer und wir drücken die Daumen für dein Buch Die Bucketliste der Stars. Zack, schon rum, Episode 88. Danke an unsere Gäste, an Frederik Braun, natürlich an meinen Kollegen Matthias Iken und danke auch an Sören Bauer. Morgen dann unser Chefredakteur Lars Haider hier im Studio unter dem Motto, das Abendblatt Politbüro tagt. Auf der Tagesordnung meine Frage an ihn und ich bin auf Lars Antwort sehr gespannt. Könnten die zwei neuen Parteien, also die von Sarah Wagenknecht sowie die Werteunion, den Deutschen Bundestag durcheinanderwirbeln oder ist das von mir wieder nur so ein überflüssiges, albernes Schreckensszenario? Bis morgen und bye bye.
Ein Podcast von Funke.
Weitere Podcasts vom Hamburger Abendblatt finden Sie in unserer Abendblatt-Podcast-App und auf abendblatt.de/podcast.